Abonniert den neuen Tennis-Podcast Tennis zum Einpennen. Biografien von Tennisspielern werden vorgelesen. Und ihr schlaft ruckzuck ein. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Michael Kohlmann. Man kennt ihn, wenn man jünger ist, als Bundestrainer. Ich kenne ihn natürlich als Balljunge und Linienrichter vom Hamburger Rotenbaum, wo er auch große Siege gefeiert hat, war Nummer 98 der Weltrangliste im Einzel, Nummer 27 im Doppel. Wenn ich was Falsches sage, lieber Michael, korrigiere mich direkt. Und Jahrgang 74, das werden wir auch gleich mal so ein bisschen einordnen dann, gegen wen du in der Jugend vielleicht sogar gespielt hast, ob du beim jüngsten Tennisturnier mitgespielt hast. Erstmal herzlich willkommen an den Hagener Michael Kohlmann.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und genau, ich freue mich auf die Stunde, beziehungsweise was es auch immer dann werden wird.
Michael, du bist jetzt in der Schublade Bundestrainer. Ich hatte dir ja in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, es geht hier natürlich auch um den Tennisspieler Michael Kohlmann. Du standst selber auf dem Platz. Du bist beim Rot-Weiß Hagen. Da möchte ich schöne Grüße ausrichten. Eine absolute Legende. Ein Junge der Stadt. Rot-Weiß Hagen war früher in der Tennis-Bundesliga, war hier schon sehr, sehr häufig Thema in diesem Podcast, weil einfach so viele deutsche Top-Spieler dort Bundesliga gespielt haben. Und auch ein ehemaliger Teamkamerad von mir. Und der überrascht dich nun mit der ersten Sprachnachricht. Der schießt ganz, ganz viele Flanken. Da werden ganz, ganz viele Themen aufgemacht. Aber damit würde ich gerne loslegen, bevor ich, und das ist unser Cliffhanger, dich mit einer weiteren Sprachnachricht später noch überraschen werde. Legen wir mal los.
Lieber Kohle. Hier ist ja in diesem Podcast schon viel über den TC Rot-Weiß Hagen gesprochen und über die legendären Matches. Du hast, glaube ich, sehr viel zu dieser Legendenbildung, wach in der Bundesliga immer absolute Top-Leistungen gebracht hast. Und ich erinnere mich auch immer noch gerne an unsere ganzen vielen Doppel zurück, weil wir einfach fast immer gewonnen haben. Als ich irgendwann gehört habe, dass du Davis Cup kippen wirst, dachte ich noch, das passt zu dir, weil du einfach ein unfassbar guter Mannschaftsspieler bist. Zum Schluss hätte ich noch eine kleine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du das noch parat hast, aber wir haben in den 3 Jahren Bundesliga, in denen wir ja häufig Doppel gespielt haben, tatsächlich allein 3-mal bei 4 beide das entscheidende Doppel gewonnen. Und weißt du noch, auf welcher Anlage das war und gegen wen wir gespielt haben? Und wir haben, also ich komme, glaube ich, auf 2 Niederlagen. Vielleicht weißt du auch noch, gegen wen wir verloren haben. Ich glaube, es war einmal zu Hause und einmal auswärts. Das so als kleine Testfrage, vielleicht noch als Ergänzung zum Tennisabitur. Und damit will ich meinen Gruß hier beenden und dir noch ganz viel Erfolg im Davis Cup wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder. Ja, viele Grüße aus Hamburg. Bis bald. Ciao.
Das war Alexander von Hugo, ehemaliger Spieler des TC Rot-Weiß Hagen. Michael, du erinnerst dich an die Spiele, an die Doppel mit ihm?
Ja, auf jeden Fall. Also Alex von Hugo war einer, ja, also waren fast alles nur meine liebsten Mannschaftskameraden. Und mit dem Alex habe ich halt extrem viele Doppel gespielt. Und wir haben, so wie er es ja auch schon beschrieben hat, viele entscheidende Doppel auch bestritten. Allerdings habe ich die 2 Niederlagen habe ich unterdrückt, also die, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich an eine Partie auf jeden Fall erinnern. Das war gegen HTV Hannover. Ich glaube, das war für mich eine ganz spezielle Partie. Da waren wir 1-4 hinten und dann habe ich gegen Sascha Nensel den zweiten Punkt geholt und am Ende war es dann so, dass Alex und ich das entscheidende oder letzte Doppel bei 4-4 gegen Arne Thoms und Nicola Kiefer gespielt haben und da waren wir eigentlich klarer Außenseiter und haben dann am Ende das mit Abwehr von Matchbällen noch 6-4, glaube ich, im dritten gebogen. Und ja, das war, glaube ich, einer der besondersten Siege, so die wir in Hagen und wir haben sehr viele besondere Siege, glaube ich, gefeiert da in der Zeit. Das war eine ganz spezielle Truppe, ein ganz spezieller Verein. Aber das ist mir hängen geblieben und wird mir auch immer hängen bleiben, weil von der Stimmung her, Atmosphäre und wie sich das dann so hochgeschaukelt hat, die Partie, war ja außergewöhnlich.
Bei 4-4 den entscheidenden Punkt holen, das habe ich auch schon erleben dürfen hier und da mal. Wenn du das vergleichst mit, keine Ahnung, Zweitrundensieg bei irgendeinem Turnier, du weißt, du hast vielleicht am Rande mitbekommen, mir ist der Mannschaftssport Tennis unheimlich wichtig. Und offen gestanden, ich spiele lieber Punktspiel als ein Turnier. Das kann ja jeder anders sehen, aber finde ich halt elementar, das auch Jugendlichen beizubringen, dass man eben im Team unglaublich viel Spaß haben kann. Wie ist das bei 4-4 den Punkt zu? Wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, lieber eine Runde beim Challenger oder beim irgendein Grand Prix-Turnier gewinnen oder bei 4-4 den entscheidenden Punkt holen, was ist da schöner?
Ja, also ich bin auch auf jeden Fall ein absoluter Mannschaftsspieler, war ich auch immer, hat mir auch besondere Freude immer gebracht, war was ganz Spezielles natürlich, dadurch, dass ich jetzt als Hagener in Hagen in der Tennis-Bundesliga gespielt habe, war das dann auch nochmal was Besonderes, da man ja als Tennisprofi eigentlich das ganze Jahr unterwegs war und dann war das für mich so diese Heimatzeit plus Mannschaftsspiele, also ich persönlich würde mich da immer für das Doppel bei 4-4 entscheiden, weil die Emotionen, die dann da aufkommen und auch dieser Druck, diese Anspannung, weil man ja nicht nur für sich spielt, sondern ja eigentlich für die gesamte Mannschaft beziehungsweise auch den gesamten Verein, das waren schon extreme und auch außergewöhnliche Momente, die wir da erleben durften in der Zeit. Tennis-Bundesliga hatte da ja so eine Art Boomzeit. Michael Stich hat in der Tennis-Bundesliga gespielt, der als Wimbledon-Sieger dann sogar in Hagen teilweise, oder so hieß es mal, auflaufen sollte, aber in dem Jahr auf jeden Fall auch Bundesliga gespielt hat. Das war schon was ganz Besonderes. Also diese 90er Jahre, Ende der 90er Jahre war schon, glaube ich, so die absolute Hochphase in der Tennis-Bundesliga.
Um das abzurunden, du hast ja auch ein Legendenmatch jetzt gespielt zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins bei den Platzmann Open oder im Rahmen der Platzmann Open. Ich meine, ich habe ein Foto gesehen mit Jens Wörmann und Katze Brasch auf einer Seite. Da musst du auf der anderen Seite gestanden haben, oder?
Absolut, da habe ich mit Gregor Paul auf der anderen Seite gestanden. Ja, das war so die Truppe aus den ersten Jahren. Ich bin ja als 16-Jähriger dann zum TC Rot-Weiß Hagen gewechselt das erste Mal und war dann am Anfang in den ersten Jahren Ersatzspieler, durfte immer mal wieder im Doppel reinschnuppern, hab da in den ersten Jahren mit Michael Geserer gespielt und auch mit Javier Frahner oder Niklas Kron, mit unseren beiden ausländischen Topspielern und habe da unglaublich viel lernen können. Ja, und das war für mich so natürlich zum Reinschnuppern eine tolle Phase und dann hinterher als Alex von Hugo dann auch unter anderem in Hagen gespielt habe, dann war es so, dass ich ja zu einer Art Führungsspieler in der Zeit dann aufgestiegen bin und als dann noch Ansässiger so ein bisschen mehr auch in die ja, Mannschaftsführerrolle reingeschlüpft bin und waren alles unterschiedliche Zeiten, einmal als Greenhorn und dann so ein bisschen so als Leader, aber war immer sehr intensiv und hatten unglaublich viele tolle Momente und klar, jetzt während der Platzmann Open, als man da nochmal zusammengesessen hat und dann die Geschichten so sich auch erzählt hat, das ja, kamen schon nochmal so viele Gefühle hoch, die man vielleicht schon teilweise vergessen hatte.
Wie habt ihr es hinbekommen, oder wie hast du es dann noch hinbekommen, als du in der Führung warst, wie du sagst, da einen guten Teamspirit hinzubekommen. Also wir wissen ja, Tennis ist ein Einzelsport und Tennisspieler sind manchmal auch dann Egomanen. Wie kriegt man das hin? Wie kannst du da mich oder vielleicht auch andere ein Stück weit inspirieren? Welche Ansprache wählt man da? Oder was sind so die wichtigsten Rahmenbedingungen, wenn da so sechs Einzelspieler zusammenkommen und sagen, jetzt machen wir mal einen auf Mannschaft?
Ja, jetzt ist es natürlich, also es war zu der Zeit, muss man sagen, ein bisschen leichter für uns. Wir waren eine der Mannschaften, die über die kompletten 6 Wochen immer zusammengeblieben sind. Bei uns ist eigentlich keiner zu Turnieren gereist. Das heißt, wir hatten wirklich 6 Wochen am Stück miteinander zu tun, haben zusammen trainiert, haben zusammen gegessen, sind abends ins Kino zusammengegangen und haben halt einfach extrem viel Zeit miteinander verbracht. Und ich glaube, dieses Vertrauen dann aufbauen können, was du in einer gewissen Art und Weise ja dann auch so beim Tennis brauchst und was ja auch damit reinspielt, dass die Jungs dich dann auch kennenlernen, sehen, wie man sich mit dem Verein identifiziert, mit der Mannschaft identifiziert und dass man alles irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch unterordnet. Und ich glaube, da hatten wir einfach eine spezielle Truppe. Wir waren, glaube ich, ja von der Mannschaft her eigentlich immer einer der ersten Abstiegskandidaten und haben es ja über die 9 Jahre, die ich dann da gespielt habe, A, geschafft, uns zu halten, beziehungsweise waren auch sogar teilweise im Halbfinale. Also wir haben eigentlich immer überperformt und ich glaube, das beschreibt so mit am besten, dass der Team Spirit auf jeden Fall immer eine ganz gewichtige Rolle bei uns gespielt hat.
Meinst du, um das vielleicht auch nochmal abzurunden, das Thema, weil ich glaube, das bewegt relativ viele Menschen in Hagen und in der Umgebung, man kann dort wieder anknüpfen, irgendwann mal an glorreiche alte Zeiten und ein ähnliches Team auf die Beine stellen, oder ist der Zug abgefahren?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich bin auch mittlerweile sehr da mit involviert, würde mich auch sehr, sehr gerne einsetzen, dass man nochmal so eine Phase oder auch so eine Art Mannschaftshype nochmal kreieren kann. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit oder so, wie sich die Mannschaftsspiele teilweise entwickelt haben, schwierig wird, ne? Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, einen Verein so aufzustellen, dass man die Mitglieder begeistern kann und auch die Tennisbegeisterten aus der Umgebung. Das glaube ich schon. Ich glaube, dafür bräuchte man ein bisschen Mut. Also Mut gehört auf jeden Fall dazu, Leute auch aus der Umgebung zu verpflichten, Leute zu verpflichten, die sich mit dem Verein identifizieren und nicht nur an dem Spieltag kommen und abends wieder abreisen, sondern sich auch irgendwo in dem Club so ein bisschen einleben, ne? Und dieses Clubleben, was mit Sicherheit nicht leicht ist, aber irgendwo ein bisschen teilhaben an dem Clubleben in gewissen Zügen. Dann glaube ich schon, dass Vereine es hinkriegen können, diese Begeisterung wieder zu kreieren, die man damals bei mehreren Clubs ja hatte. Also da war ja Hagen ja auch nicht der Einzige, sondern HTV Hannover hatten wir ja schon gesprochen. Gab es viele Vereine,
Hamburg,
wo
Bamberg.
genau, ne, wo dieses einfach gelebt wurde und wo es halt auch immer von der Stimmung dann sehr speziell war, da zu spielen.
Gerade ausgefragt, wärst du dafür, dass man, ich habe gelernt, ihr spielt jetzt mit vier Leuten, oder die spielen mit vier Spielern in der Bundesliga. Wärst du dafür, dass man eine deutschen Quote einführt? Ich habe von vielen, vielen Ex-Profis, mit denen ich hier im Podcast gesprochen habe, erfahren, dass die Bundesliga oder auch zweite Bundesliga dafür gesorgt hat, dass sie einen gewissen finanziellen Grundstock hatten, auch super trainiert haben in den 6 Wochen, wo sie zusammen waren, um dann wieder auf Turniere zu fahren. Wäre es sinnvoll für den deutschen Tennissport, das ist jetzt so ein bisschen die Frage an den Bundestrainer vielleicht, dass drei von vier oder zwei von vier Spieler Deutsche sind. Und das ist mit Sicherheit nicht nationalistisch gemeint, sondern einfach nur im Sinne des deutschen Tennis.
Ja, also genau, also da würde ich ein bisschen anders mit anfangen mit der Beantwortung. Also wenn man zu der Zeit oder in die Zeit zurückgeht, in die 90er oder auch Anfang der, ja, ich glaube 95 war das Bosman-Urteil. Da hatten wir 12 Vereine in der Tennis-Bundesliga und ich sage jetzt mal, zu Beginn durfte ein ausländischer Spieler spielen, danach, nach dem Bosman-Urteil war, glaube ich, eine Übergangsphase mit zwei. Das heißt, du hattest 12-mal jetzt fünf deutsche Spieler mit, jetzt lassen wir die Auswechselspieler weg, das heißt, du hattest ungefähr ja, 60 Spieler, vielleicht ein paar mehr dann, die ganz gutes Geld verdient haben, also das muss man ja sagen, in der Zeit und sich so das Profitun oder sage ich jetzt mal, die Ausrichtung des Berufs bei den meisten dann auch gut finanzieren konnten. Und wenn du dir jetzt heute die Tennis-Bundesliga anguckst, ich habe bei dem ersten Spieltag habe ich einmal gezählt, da hattest du, glaube ich, vier Deutsche, die in der gesamten Bundesliga am Start waren. So, und wenn du das einfach nur mal runterbrichst, Tennis ist ein unglaublich teurer Sport. Du brauchst unglaubliche oder hohe finanzielle Mittel, damit du dir das leisten kannst, damit du dein Jahr planen kannst. Und alleine schon die Zahlen, wenn man sich die mal nur auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es halt schwierig, dass es viele versuchen, weil es einfach nicht mehr diese Mittel durch die Tennis-Bundesliga und jetzt kommt der nächste Punkt, die Tennis-Bundesliga und die Vereine hatten damals natürlich auch eine riesen Verantwortung, waren viel größer, als es vielleicht heute ist. Heute geht es mehr um Bundesmittel, heute sind die, vielleicht ist der Verband mehr in der Verantwortung, da auch einzuspringen. Aber klar, also wenn ich mir das aussuchen könnte und wenn ich dafür sorgen könnte oder wenn man mir das, sage ich jetzt mal, so hinstellen würde, dass ich das entscheiden dürfte, würde ich mich natürlich dafür einsetzen, dass mehr deutsche Spieler und vor allen Dingen Nachwuchsspieler irgendwo Chancen bekommen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga zu spielen, weil es dann auch wieder mehr Spieler geben würde, die sich trauen, dieses Risiko einzugehen, vielleicht es ein, zwei Jahre mal zu probieren, Tennisprofi zu werden.
Das heißt, Bundesliga ist sicherlich eine Möglichkeit, um Talenten eine Chance zu geben. Und wir würden uns freuen, wenn da möglichst viele junge deutsche Talente, vielleicht sogar aus der Region, dann zum Einsatz kommen, beziehungsweise da die Landesverbände vielleicht sogar auch mithelfen, diese Talente in die richtigen Vereine zu bringen.
Absolut. So wie du es gesagt hast, es ist mit Sicherheit ein Baustein, wie wir, glaube ich, wieder mehr deutsche Spieler auch in die Spitze bekommen, gerade international, im internationalen Vergleich.
Aber nun haben wir ja relativ viel schon über den Rot-Weiß-Hagen gesprochen, über diese ganzen Legenden, die dort auch Tennis gespielt haben, Carsten Brasch, Jens Wöhrmann und so weiter und so fort. Nun möchte ich ja auch, und das habe ich dir auch bereits angekündigt, über deine Tenniskarriere sprechen. Du bist ja jetzt über 10 Jahre Bundestrainer um und bei, aber du hast ja selber angefangen, und zwar Februar 95 beginnt deine ATP-Statistik in Fürth und reicht bis Juni 2012. Und ich würde gerne ein kleines Feuerwerk in deinem Kopf entfachen, indem ich dir einfach mal so ein paar Namen droppe, gegen die du gespielt hast. Du hast gegen Karlovic gespielt. Ich glaube, das war ein relativ guter Aufschläger für die jüngeren Hörer. Corretja, Coria, Nummer 3 der Welt aus Argentinien, Marc Rosset, auch super Aufschläger, Kafelnikov, Fabrice Santoro. Du hast gegen Jeff Tarango gespielt, der galt immer so als Enfant terrible, gegen Krajicek in Wimbledon 2000, in Hamburg Tommy Haas besiegt, der war auch Nummer 2 der Welt. Dann gegen Marcelo Rios, ein bisschen glatter verloren, Nicola Kiefer, Michael Chang, Tim Henman. Was löst das in dir aus? Oder gab es jetzt einen bestimmten Namen, wo du sagst, Tom, da fällt mir dieses oder jenes zu ein?
Also ich könnte dir zu jedem Jahr, zu jedem Namen irgendeine Geschichte erzählen, aber vielleicht eine sticht so heraus, würde ich sagen, das war Michael Chang. Gegen den habe ich damals, ich glaube, das war 99, bin mir nicht sicher, ob es 99 oder 98 war, in Singapur gespielt und mit dem Sieg damals bin ich unter die ersten 100 gekommen. Also mit dem Sieg habe ich sozusagen meine Top-Platzierung auf der Weltrangliste mir erspielt. und mir meinen Traum sozusagen erfüllt. Dieser Traum war irgendwo einmal unter die Top 100 zu kommen. Klar, 98 spricht jetzt nicht dafür, dass ich das richtig gut, also richtig weit geschafft habe, aber das war ein spezieller Sieg für mich, weil ich mit dem Sieg dann diese Position erreicht habe und genau, und dann noch zu dem Zeitpunkt war Michael Chang, glaube ich, Nummer 2 in der Welt auch. War das was ganz Besonderes, ein außergewöhnlicher Erfolg für mich und eine ganz spezielle Erinnerung. Also, und Richard Krajicek, so wie du gesagt hast, da habe ich genau in Wimbledon auf Court 2, damals war Court 2 noch der zweitgrößte Platz, gespielt, habe sogar einen Satz gewonnen, habe in vieren verloren. Ja, war auch eine tolle Erfahrung, der das Turnier dann auch schon mal gewonnen hatte. Ja, war mit Sicherheit auch eines der größeren Spiele, die ich so selber durchgeführt habe.
Wenn ich so die Namen eben mir vor Augen führe, ich meine, ich habe alle auch irgendwo spielen sehen. Wer war am schwersten zu retournieren? Krajicek, unfassbarer Aufschlag, Wimbledon-Sieger gewesen, meines Erachtens. Karlovic, Bombenaufschlag, Rossi auch. Bei welchem Aufschlag hast du gedacht, ich weiß gar nicht, wo ich mich hinstellen soll, den kann ich gar nicht retournieren? Oder kann man das gar nicht so eindeutig sagen?
Ja, ich habe auch mal einmal mit dem Sampras, gegen den habe ich leider nicht gespielt, aber mit dem habe ich mal trainiert. Also da würde ich sagen, da war ich komplett chancenlos. Also den habe ich auch nicht lesen können, sondern war selbst in den Trainingseinheiten immer sehr weit weg. Karlovic ist natürlich dadurch, dass er so groß, ne, war und aus einem ganz anderen Winkel aufgeschlagen hat, was Spezielles. Aber gerade gegen solche habe ich häufig dann so ein bisschen gezockt und mich für eine Seite manchmal entschieden und deswegen habe ich das nie so als extrem empfunden. Also da würde ich schon Sampras alleine durch die Trainingseinheit sagen, dass das ja, dass das was Außergewöhnliches war, was ich so nicht kannte und den ich auch so, also wo ich arge Probleme hatte, den Ball überhaupt zu berühren.
Bei Sampras, da muss ich an die eine Übung denken. Das wurde mir logischerweise nur erzählt oder in irgendwelchen Interview habe ich das gelesen. Er hat den Ball hochgeworfen und während des Ballwurfs hat der Trainer hinter ihm gesagt, wohin er aufschlagen soll. Was sagt denn der Bundestrainer zu so einer Übung?
Ja, sehr gut, ne? Weil in dem Falle ist es ja so, dass wenn du als Spieler das schaffst, dann kann der Gegner es ja auch nicht wissen. Also wenn du im letzten Moment erst entscheiden kannst, in welche Richtung du servierst, damit kannst du natürlich dem Gegner oder dadurch kann der Gegner ja auch nicht lesen, wohin du servierst. Und insofern ist das, je besser du das machst, umso erfolgreicher wirst du im Tennis sein.
Auf ein Match würde ich auch noch gerne zu sprechen kommen, oder ein Gegner. Jeff Tarango war einer deiner Gegner. War der wirklich so schlimm auf dem Platz, wie alle sagen, oder fällt dir noch ein schlimmerer Name ein vom Verhalten?
Also Jeff Tarango hat in dem Match gegen mich jetzt sich komplett unauffällig verhalten. Also insofern glaube ich, mussten da ein paar Sachen ja auch immer zusammenkommen, dass er dann vielleicht so aus sich rausgegangen ist, wie man es dann auch im Fernsehen manchmal gesehen hat. Für mich war jetzt so, der extremste Gegner war Daniel Köllerer. Also gegen den habe ich auch mal gespielt. Das war jetzt unangenehm, gegen den zu spielen. Der hat halt in einer gewissen Art und Weise versucht, ja, den Gegner so ein bisschen aus der Rolle oder von der Rolle zu bringen und die Fassung, dass man die Fassung verliert. Ja, aber das würde ich jetzt sagen, dadurch, dass es auch ein Österreicher war, konnte man verstehen, was er sagt die ganze Zeit. Und damit war ein außergewöhnlich guter Tennisspieler erstmal. Also das muss man sowieso sagen, ne? Daniel war ein unglaublich guter Tennisspieler, aber hat schon verstanden, die Gegner ja, aus der Fassung zu bringen.
Also ist es ihm auch ein bisschen gelungen bei dir?
Es ist ihm auf jeden Fall gelungen. Allerdings habe ich das Match zum Glück am Ende gewinnen können. Also, aber teilweise, also zwischendurch hat er es auf jeden Fall geschafft, dass ich kurz die Fassung verloren habe. Absolut.
Hast du mit ihm direkt gesprochen oder ist es überhaupt erlaubt? Oder dürft ihr nur über einen Schiedsrichter kommunizieren? Ich weiß gar nicht, wie ist das?
Ja, das war bei einem Challenger auf Reunion Island, also auch ziemlich weit weg und ja, wir haben uns dann kurz am Netz auch unterhalten, was der Schiedsrichter jetzt nicht so gut fand und dazwischen gegangen ist. Aber Ja, das ist natürlich in der Hitze des Gefechts kann sowas ja auch immer mal passieren, aber ist jetzt nicht so aufgefallen, dass man darüber danach berichtet hat, sondern ich glaube, wir haben uns beide dann kurz die Meinung gesagt und haben dann das Match auch zu Ende gespielt.
Mit Blick auf deine Karriere hast du einige gute Ergebnisse auf Teppich erzielt, Carpet. Bedauerst du, dass es diesen Untergrund nicht mehr gibt? Ich meine, in Ismaning gibt es noch ein Teppichturnier in Bayern, aber sonst ist der Belag ja fast verschwunden. Bedauerst du das oder findest du das richtig?
Also ich persönlich bedauere es, weil ich finde, je mehr unterschiedliche Beläge man hat, umso mehr unterschiedliche Spielertypen gibt es auch und werden dadurch auch gefördert. Ich finde, dass du als Spieler dich ja auch auf verschiedene Situationen dann einstellen musst und damit dein Spiel auch verbesserst und erweiterst. Und insofern bedauere ich es, ist ein wenig, klar, war Teppich irgendwo ein Belag, wo auf dem gerade Deutsche, Tschechen teilweise sehr erfolgreich gespielt haben, weil wir es einfach gewohnt waren. Es gibt einige Länder, die diesen Untergrund jetzt überhaupt nicht kennen. Klar ist das dann natürlich ein Riesenvorteil, wenn du auf dem jahrelang trainiert hast und ihn so kennengelernt hast. Aber ich persönlich finde es schade. Ich finde, dass unterschiedliche Beläge halt, wie gesagt, auch gerade in der Ausbildung zu einem guten Tennisspieler irgendwo dazugehören und dass das ja auch irgendwo das Besondere ist, wenn es irgendwo unterschiedliche Typen gibt und Spieltypen, Spielarten, wie man zum Punkt kommt und es ist nicht irgendwo immer gleich ist und die, ich sage jetzt mal, Maschinen, die auf den langsamen Belägen keine Fehler machen und sich unglaublich bewegen. Sondern dass es auch irgendwo noch ein Pat Rafter oder ein Tim Henman oder andere Typen gibt, die auch erfolgreich sein können.
Ja, ich stelle mal die ganz kühne These auf. Also Boris Becker hat ja auch auf Teppich legendär gespielt. Ich glaube, bei den Davis Cup Matches, wenn wir Heimvorteil hatten, haben wir gerne mal einen schnellen Teppich gewählt. So ganz genau kann ich das nicht mehr rekapitulieren. Aber der hat relativ erfolgreich da auch dann auf Teppich seine Karriere begleitet. Und ja, mein Gott,
Michael Stich
Stich,
auch, ne?
ja.
Also wir hatten, ich glaube, dass, wie gesagt, dadurch, dass das in Deutschland ja im Winter der normale Untergrund war, hatten wir natürlich einen riesen Vorteil, weil wir einfach so aufgewachsen sind und ja auch lange dort trainiert haben. Aber der Untergrund hat einem geholfen, natürlich mit flacheren Absprüngen, schnelleren Belägen gut umzugehen und sich darauf einzustellen. Und ich glaube, das war mit Sicherheit auch ein Vorteil.
Einer, den du auch kennst, der Nummer 70 der Welt war, Jörn Rensenbrink, 2 Jahre älter als du. Der hat auf Parkett gespielt in Hamburg Rissen. Das weiß ich wohl, weil man da eben, keine Ahnung, oder teilweise auf Linoleum hat man dann da trainiert. Und wenn man da in der Lage ist zu retournieren, dann kommt dir Teppich vor wie in Zeitlupe, ne? Also das ist dann genau das, was du sagst. Man trainiert irgendwie unfassbar seine Reflexe anscheinend über einen längeren Zeitraum. Und dementsprechend kann man dann auch besser retournieren auf jeden Fall, ne?
Ja, wir hatten, es gab ganz früher auch in Herdecke, also es ist eine kleine Stadt neben Hagen, ein Turnier auf dem Handballparkett, also auf dem PVC-Boden. Und das war, genau, das war Turbo. Und es war auch was ganz Besonderes, da zu spielen. Leider ist das dann irgendwann abgesetzt worden, aber es war auch eigentlich ein Riesenspaß, weil das war wirklich ungewöhnlich. Also es wird genauso wie beim Jörn gewesen sein, dass man sich da auf ganz spezielle Sachen konzentrieren musste und die auch dann trainieren konnte, ne? Und das fördert ja irgendwo auch ja, das komplette Tennisspiel, wenn man sich manchmal Sachen aneignet, die vielleicht nicht so häufig vorkommen, aber die man in gewissen Situationen auch brauchen kann.
Rense ist ein Stichwort 72er Baujahr. Ich versuche mal für den Hörer das so ein bisschen einzuordnen, jetzt aus der Hüfte geschossen, offen gestanden. Also Tommy Haas, 78er Jahrgang, Nicolas Kiefer, 77er Jahrgang, Axel Preetsch, mein Jahrgang, 76, auch aus Hamburg, gegen den hast du auch ein-, zweimal gespielt, habe ich gesehen. Schüttler, 76er. Wer war in der Jugend noch ein sehr guter 74er-Jahrgang? Erinnerst du dich, wer da deine größten Konkurrenten waren und hast du auch beim jüngsten Tennisturnier mitgespielt?
Habe ich mitgespielt, ja, habe ich sogar auch einmal gewinnen können,
Ui.
das Turnier, ja. Das war boah, das ist ja viel zu lange her.
Mit 12 dann
Mit 12,
86,
genau.
ne?
Ja, genau, viel zu lange her. Aus dem 74er-Jahrgang war Jörg Schors war ein Gegner. Aus dem Mittelrhein, gegen den ich immer wirklich viele enge Partien hatte. Thomas Rühle, Rheinland-Pfalz, gegen den habe ich auch häufiger gewonnen, verloren. Dann gab es einen Gregory Hecht
Kenne
aus
ich.
Niedersachsen. Ja, genau, das war auch ein sehr guter in der Jugend. Aber ich sage jetzt mal, der 74er-Jahrgang war im Vergleich zum 73er und 75er, glaube ich, nicht so breit aufgestellt. Also ich möchte jetzt hier auch keinen vergessen. Also es waren auch noch viel mehr,
Ja,
die sehr
klar.
gut waren. Aber die 75er zum Beispiel, die stachen heraus mit Hendrik Regmann, Christian Fink, Chris Tambue, Lars Rehmann. Also die waren extrem gut. Die 73er waren mit Scott Gessner, David Prinusil, Gregor Paul, die auch den World Youth Cup gewonnen hatten. Also die 73er und 75er waren da sehr erfolgreich. Die 74er, wir ja, waren gut, aber wir waren leider nicht so in der Breite dann aufgestellt, wie es die beiden anderen Jahrgänge waren.
Spannende Frage für mich in dem Kontext. Also ich bin Fairplay-Sponsor des jüngsten Tennisturniers auch dieses Jahr gewesen, letztes Jahr, nächstes Jahr auch noch auf jeden Fall und stehe da im freundschaftlichen Kontakt zu den Organisatoren, weil ich finde das einfach großartig. Da sind ja all die Michael Kohlmanns dann ne, von morgen. Und da haben ja ganz, ganz viele bekannte deutsche Tennisspieler gewonnen, von Sascha Zverev bis Boris Becker. Alle waren da auf dem Court. Wie kann man denn beurteilen, wenn man da zuschaut, wenn da die 9, 10, 11, 12-Jährigen spielen, aus dem könnte mal einer was werden? Also wie blickt da so ein Trainer drauf? Du hast ja dann auch unter dir in Anführungsstrichen und neben dir viele Kollegen, Bundestrainer, aber auch in den Landesverbänden viele Trainer, die dort vor Ort sind. Wie blickst du auf so junge Spieler? Und wonach beurteilst du die dann? Nach welchen Kriterien?
Also meine Töchter sind jetzt auch 8 und 10, die spielen auch ein bisschen, also die spielen auch Tennis und insofern sehe ich relativ viel Kindertennis. Und man kann, also ich finde es immer schwierig, schon mit einer, ich sage jetzt mal, schwarz oder weiß zu sagen, es gibt viele Sachen. Ich sage mal, wie man sich bewegt, ob man saubere Treffpunkte hat. Ich bin jemand, der eigentlich oder der gerade in den jungen Jahren auch sehr viel auf Technik achtet. Und da kommt dann Lauftechnik, aber auch Schlagtechnik so ein bisschen spielt da mit rein. Und mir ist es jetzt gar nicht so wichtig, ob einer alles gewinnt oder ob einer noch keine Fehler macht. Ich glaube, gerade in den ersten Jahren gewinnst du viel, indem du wenig Fehler machst, sondern eher so, wie baut er sich die Punkte auf oder ist das schon ein Spielwitz zu sehen? Und das sind so Sachen, hat man Spaß? Also ist auch, finde ich, einer der wichtigsten, weil wenn man das wirklich längere Jahre machen möchte, dann braucht man Spaß. Also sonst ist es schwierig, das wirklich über Jahre so durchzuziehen. Und das sind so die Sachen. Aber ich gehe jetzt nicht und gucke mir nur die Ergebnisse an, sondern gucke eigentlich auch immer, wie spielen die oder, ne? Und es gibt ganz viele, muss ich ehrlicherweise sagen, gerade in den jüngeren Jahrgängen, die wirklich gut sind, auch Talent haben. Und klar, dann entscheidet sich natürlich, wie ist das Umfeld, ne? Wie viel trainiert man, was trainiert man, worauf legt man Wert? Und da sind ja so die einzelnen Bausteine. Mit 10 trainiert man wahrscheinlich ein bisschen was anderes als mit 14, ne? Und so ist das dann nicht so leicht, immer vorherzusagen, wer wirklich gut wird und wer nicht. Klar, es gibt diejenigen ja auch, glaube ich, die unter 12 gewonnen haben und dann auch im Profibereich gut sind. Es gibt aber auch ganz viele, die unter 12 gut sind und dann leider nicht mehr mit 18 oder sowas dabei sind. Also deswegen, das ist immer schwierig vorherzusagen, sondern es kommt dann noch viel dazu. Ja, bleibt man gesund, ne? Hat man ein gutes Umfeld, hat man gute Trainer, die einen gut begleiten. Also da sind ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen, ob dann jemand auch wirklich bei den Erwachsenen sich durchsetzt oder nicht.
Ein wichtiger Mosaikstein ist vielleicht sogar das Doppelspiel. Und da warst du ja noch erfolgreicher als Nummer 27 der Welt. Und in den Punktspielen in der Bundesliga hast du es ja auch eindrucksvoll bewiesen, wie wir von Alexander von Hugo erfahren haben. Du hast eine unfassbare Doppelbilanz dahingelegt. Inwiefern würdest du sagen, wie wichtig ist das Doppelspiel im Allgemeinen, bevor wir dann gleich auch noch vielleicht den einen oder anderen Tipp von dir bekommen können für das Doppelspiel, also wir Amateure? Was sind so die größten Fehler, die wir machen, in Anführungsstrichen, oder was können wir da den Hörern mit auf den Weg geben? Wie siehst du das Doppelspiel? Wie wichtig ist es auch, dass die jungen Leute da nicht nur Einzel spielen, sondern Doppel?
Ja, also ich sage jetzt mal, es sind einzelne Sachen, die im Doppel natürlich viel häufiger vorkommen, die man im Einzel jetzt so vielleicht seltener trainiert, weil sie einfach weniger vorkommen. Und eine der Hauptthemen ist ja eigentlich die Spieleröffnung, also Aufschlag-Return. Und ich sage jetzt mal gerade, das ist ja finde ich, wird im Doppel halt extrem gefördert, weil du als Aufschläger schon mal sehr platziert servieren musst, damit die Taktik, die du dir mit deinem Partner zurechtlegst, dann auch aufgeht. Und du musst sehr genau returnieren, womit du dein Return-Spiel halt auch verbesserst. Also die Spieleröffnung, die ja, finde ich, einer der Hauptbestandteile des heutigen Spitzentennis ist, wird da immer extrem und unter Drucksituationen, weil du halt nur ein gewisses Feld zur Verfügung hast, trainiert. Und dann natürlich so diese Übergänge, Volleys, Spielwitz, Ballgefühl. Das kommt alles da mit rein. Plus, was ich immer einen extrem wichtigen Punkt auch finde, ist, du spielst nebenein. Also du musst dich mit deinem Partner auch abstimmen, musst dich auf ihn einlassen, besprechen, und der kann dir helfen, du kannst ihm helfen. So, das sind so viele Punkte, die, glaube ich, für die Entwicklung eines Tennisspielers extrem wichtig sind.
Was sind so die größten Fehler, die meisten Leute machen? Also Klassiker ist ja, ich drehe mich um zu meinem Partner, wenn er retourniert. Das sehe ich bei meinen Teamkameraden, die auch teilweise ein bisschen höher gespielt haben, immer noch. Oder viele stehen 3, 4 Meter hinterm Netz und versuchen von da zu volleyen. Und jetzt, wenn man Kravitz-Pütz sieht, die stehen mit dem Bauchnabel am Netz, alle durch die Bank. Was sind so die wichtigsten Tipps, die du den uns Touristen mit auf den Weg geben kannst fürs Doppelspiel?
Ja, also ich finde es immer ganz lustig, wenn manche Doppel spielen, dann spielen die automatisch Surfen-Volley. Und ich finde, das ist so, das muss man ja gar nicht. Also heutzutage, und das zeigt ja auch die Weltspitze, heutzutage zum Beispiel auch Tim Pütz spielt, würde ich sagen, 80% von hinten. So, weil er halt, ne, da er serviert gut, konzentriert sich auf seine Sachen und bespricht natürlich mit Kevin dann, der vorne den Part übernimmt, vielleicht auch für Verwirrung zu sorgen. Aber bleibt erstmal hinten. Ich glaube, so dieses altklassische, beim Doppel muss man ans Netz oder immer mit dem Aufschlag auch ans Netz, da entstehen so viele Situationen, wo man einfach sich unwohl fühlt und was man vielleicht auch nicht so gut kann, wenn man jetzt das nicht tagtäglich macht, wo ich immer sagen würde, okay, das ist völlig unnötig, ne? Serviere, bleib hinten, konzentriere dich drauf, den ersten Ball gut cross zu spielen und dann sprich dich mit deinem Partner ab, ob eventuell ein Wechsel passiert oder was auch immer, ne? Also, und das, glaube ich, so ist immer so das Erste, wo man so denkt, okay, der spielt jetzt Surfen Volley, weil er es muss oder weil er meint, er müsste es. Und das ist nicht so der Fall, ne? Also das muss man definitiv nicht.
Ja,
Und dann natürlich
Klassiker.
die Platzaufteilung. Wer nimmt was, ne? Wer nimmt die Mitte? In welchen Situationen? Was deckt man ab? Das ist so, jetzt, wenn es Richtung Profi-Tennis geht, muss man ehrlicherweise sagen, hat das sich schon extrem verändert. Ich finde, dass die heutigen Top-Doppel den Platz extrem klein machen. Also sie decken unfassbar viel Fläche ab. Also so wie du sagst, die sind nah am Netz, aber decken damit natürlich auch so viel Fläche ab. Und du hast als Returnierer nur einen ganz kleinen Raum, den du treffen kannst, um am Netzmann vorbeizukommen. Ne? Das ist ja diese Eye-Formation. Wenn der in der Mitte am Netz beim Aufschlag des Partners hochgeht. So, dafür aber zum Beispiel, und das ist auch eine Entwicklung im Top-Doppel, ist der Lob auf einmal, der Return-Lob, also eines der wichtigsten Elemente meines Erachtens mittlerweile geworden, weil du damit diesen Netzmann erstmal überspielst und dadurch wieder Situationen kreierst, die jetzt nicht so leicht zu spielen sind für die Aufschläger. So, und das ist was, das gab es bei uns zum Beispiel jetzt nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ein Lob trainiert habe als Return. Ne? Also da sind schon unglaubliche Entwicklungen auch passiert. Da möchte ich einen Louis Caillé, einen Kanadier, der für den englischen Tennisverband seit Jahren arbeitet, mal nennen, der da also wirklich sich unfassbar mit beschäftigt hat und ganz viele neue Sachen entwickelt hat. Und ja, das Doppel ist schon eine eigene Konkurrenz, muss man ehrlicherweise sagen. Also es ist jetzt schon so, dass die Spezialisten da einen Vorteil haben, auch mit diesen ganzen, ja, mit diesem ganzen Wissen und der Spielart, sag ich mal, wie man damit umgeht.
Fast so wie ein Paddelschlag, ne? So ein angeslicester, ja, hoher Return, mit dem der andere wenig anfangen kann, weil er dann Druck machen muss, ne? Das sind so,
Genau.
die
Und
ganz, ganz viele
ich sage
Returns
jetzt,
mittlerweile, die so gespielt werden.
und die Statistiken belegen das auch. Und eine Statistik ist zum Beispiel, dass sobald du mit dem Lob über den Netzmann kommst, also wenn du diese Hürde sozusagen überwindest, machst du zu 60% den Punkt. Und das sind unglaubliche Werte, ne? Also wenn du mit zu 60% als Returnspieler den Punkt machst, wenn du den Netzmann überlobst, das ist schon, das sind schon dann natürlich auch Statistiken, die dich dazu noch mehr treiben, das besser zu trainieren.
Ja, interessant, interessant. Und du hast dem Lang wahrscheinlich immer gesagt, Langer, nur cross sicher rein in Hagen.
Na, dem Langen habe ich gesagt, also zieh durch, ne? Halt das Ding flach und pass vorne halt auf, genau. Ja.
Ja, geil. Nun kommen wir mal auf deine Davis Cup Bilanz zu sprechen. Du hast ja auch mal Davis Cup für Deutschland gespielt und du hast eine 4-4 Bilanz. Erinnerst du dich daran, wer dich nominiert hat und an den Moment?
Ja, da erinnere ich mich gut dran. Ja, das habe ich. Also ich habe, wobei da ja auch immer noch mal Geschichten dabei sind. Also ich war dabei in Australien. Da habe ich sogar ein Einzel gespielt. Da war Charlie Steeb der Kapitän. Das war 2000, wenn ich mich richtig erinnere. Da war ich allerdings, muss man dazu sagen, bin ich als Trainingspartner mitgeflogen. In Singapur bei der Zwischenlandung hat Tommy Haas abgesagt. Dadurch war ich im Team. Und dann hat sich Rainer Schüttler bei einem Training verletzt und auf einmal musste ich Einzel spielen. Also ich bin als eigentlicher Ersatzmann mitgeflogen und habe dann das Eröffnungseinzel gegen Leighton Hewitt gespielt und ja, habe da also da habe ich Lehrgeld zahlen müssen, war von der Situation übermannt. Ich habe die Hymne gehört und musste dann direkt auf dem Platz bleiben. Das war in dem Augenblick gegen Leighton Hewitt, gegen 8000 Leute. Da war, ja, das war für mich so auf der einen Seite natürlich ein unglaublich coole Erfahrung, sowas mitzumachen, aber auf der anderen Seite natürlich auch war ich ein bisschen überfordert und auch traurig, dass ich natürlich dann unsere Mannschaft in dem Falle mit 0-1 in Rückstand gebracht habe. Aber das war meine erste Partie. Dann war ich, glaube ich, 2001, bin ich von Patrick Kühnen nach Kroatien beordert worden. Auch nachträglich. Also man sieht schon, ich war eigentlich der perfekte Ersatzmann. Ich bin immer gekommen, wenn man mich brauchte. Dann habe ich gespielt 2003 in Argentinien, auch von Patrick Kühn. Da habe ich mit dem Rainer Schüttler das Doppel verloren. In Kroatien habe ich mit dem David Prinusil das Doppel verloren, damals gegen Ivanisevic Ljubicic, wenn ich das richtig
Oha,
im
das ist
Kopf
aber
habe.
auch eine Partie.
Ja, und dann hat es ein paar Jahre wieder gedauert. Dann habe ich auch mal also meine Siege eingefahren mit dem Alex Waske. Und zwar unter Patrick dann auch haben wir gespielt, einmal Abstiegsrunde in Düsseldorf gegen Thailand. Im Jahr drauf in Krefeld gegen Kroatien und dann die zweite Runde in Belgien gegen Belgien. Und dann hatte ich leider eine Knie-OP und konnte im Halbfinale in Russland leider nicht mehr antreten. Und ja, und das war dann auch meine, da bin ich noch hingefahren mit und das war dann auch meine letzte Partie.
Aber hast auf jeden Fall gut in Erinnerung die Zeit, hast verschiedene Davis Cup Kapitäne erlebt, hast sicherlich dir auch das ein oder andere dann wahrscheinlich abgeschaut bei Charlie Steeb und bei Patrick Kühnen. Und hast verschiedene Doppelpartner gehabt, hast eben einige aufgezählt. Auf der Tour hast du fast immer oder sehr oft mit Julian Knowle gespielt.
Absolut. Also Julian war mein Jahrgang.
Österreicher, muss man
Julian,
dazu
ein
sagen. Der
Österreicher,
Name
genau.
sagt, verrät es nicht unbedingt.
Nee, genau. Ist ein Österreicher und den habe ich das erste Mal kennengelernt. Da haben wir einen Ländervergleichskampf unter 14 gespielt. Das war Deutschland, Österreich und Großbritannien. Und seitdem da haben wir uns extrem gut verstanden. Seitdem hatten wir eigentlich immer Kontakt, sind immer befreundet geblieben, was ja im Tenniszirkus sehr selten ist. Und haben dann auch unsere Turnierplanung eigentlich zusammengestaltet, haben dann die gleichen Einzelturniere gespielt, auch immer Doppel. Das war so die erste Zeit, wo wir angefangen haben und war ja, wann unglaublich viele intensive Momente, die man natürlich dann miteinander erlebt.
Jetzt habt ihr sehr viel miteinander gespielt. Wahrscheinlich, ja, habt ihr auch dann euch sehr, sehr gut verstanden, wie du sagst, und habt gut harmoniert und wart befreundet. Wer war denn so der beste Doppelspieler, an den du dich erinnerst? Ich kann ja mal ein Stichwort nennen. Mir hat mal jemand gesagt, irgendwie, wenn bei McEnroe alles ging, dann war er unfassbar auf dem Court. Also an wen erinnerst du dich? Bei wem würdest du sagen, der hat das Doppelspielen erfunden? Das war unfassbar.
Also mein absoluter Angst, also erstmal waren die Bryans zusammen, da kann man gar nicht den einen oder den anderen nennen, weil die Bryans waren so die ultimativen Gegner immer, wo ich auch sagen musste, gegen die durfte ich oder habe ich einmal gewonnen. Das habe ich mir auch rot angekreuzt im Kalender. Ansonsten waren die halt ein komplett anderes Level. Ich persönlich habe sehr ungerne gegen Daniel Nestor gespielt. Ja, der mit den Geschwindigkeiten noch sehr variieren konnte und dem Schnitt. Und das war immer unangenehm, gegen den zu spielen. Ja, aber es gab natürlich dann Bhupathipais, die in ihrer Topzeit sehr, sehr gut gespielt haben. Ich habe gegen Elting Hahuis mal gespielt. Also ich muss sagen, also zu der Zeit gab es extrem viele gute Teams, wo man sich gegen durchsetzen musste. Aber so, wenn ich jetzt ein Team nehmen würde, dann würde ich schon die Bryans nehmen, weil das war schon klar, als Zwillinge, haben die sich blind verstanden. Und also gegen die wusste man, da muss man überm Limit spielen, wenn man eine Chance haben wollte.
Wie hieß nochmal der, der mit links und mit rechts hart aufschlagen konnte? Jensen? Nee.
Jensen, ja.
Hast du gegen den auch mal gespielt?
Gegen die habe ich nicht gespielt. Nee,
Nee?
das war Luke Jensen,
Luke
glaube
Jensen,
ich. Luke,
genau.
ja, genau.
Das ist.
Der konnte mit beiden Seiten aufschlagen. Nee, gegen die habe ich nicht gespielt. Nee, gegen
Ich weiß nicht,
die.
wie es dir geht, aber hast du mal versucht, mit links einen Aufschlag zu machen?
Ja, chancenlos. Also
Das ist ja.
gar keine Chance.
Ja, ich habe den mal gesehen, wie er trainiert hat am Roten Baum. Da hab ich auch, ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ja, okay, also ja, du hast da entsprechend auch gegen die, ja, du hast eben mehrere Nummer Einsen der Welt aufgezählt, das für die jüngeren Hörer vielleicht auch, die im Doppel da wirklich jahrelang dominiert haben. Und wenn du jetzt so die Wahl gehabt hast, Einzel, Doppel, das ist ja auch mal eine ganz schwere Entscheidung, habe ich so gelernt. Meldest du für beide oder ne, bist du in beiden Disziplinen hoch genug gerankt, um beim Turnier zu melden? Wie hast du das gehandhabt? Bist du dann irgendwann umgeswitcht bewusst auf Doppel oder hast dich auch ein Stück weit spezialisiert, um dort die Nummer 27 der Welt zu werden und hast Einzel so ein bisschen mehr vernachlässigt? Oder hast du immer versucht, beides zu spielen beim Turnier?
Also zu Beginn, als ich angefangen habe, habe ich irgendwo immer beides gespielt, habe aber meinen kompletten Kalender immer dem Einzel untergeordnet. Also habe mich da eigentlich nur ja, danach gerichtet, wo ich Einzel reingekommen bin. Und da habe ich dann auch versucht, Doppel zu spielen. Habe dann, das muss ich hier auch sagen, einmal wirklich Glück gehabt. Da war ich bei den Australian Open und dann hatte damals Carsten Brasch keinen Partner oder sein Partner hat kurzfristig abgesagt und dann durfte ich mit ihm das erste Mal beim Grand Slam, hat er mich dann gewählt als Teamkollege sozusagen, dass ich da mit ihm spielen durfte. Also im Endeffekt ist Carsten schuld, dass ich dann da viel Doppel gespielt habe. Und es hat dann funktioniert, dann war es dann irgendwann mal so, dass meine Doppelrangliste besser war als meine Einzelrangliste. Dann hat man das irgendwo so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Das war dann auch so eine Übergangsphase. Und dann zum Schluss hin war es dann so, dass meine Doppelrangliste halt deutlich besser war. Und dann habe ich halt am Ende oder zum Ende hin meinen Plan und Kalender immer nur dem Doppel nach ausgerichtet und habe dann, wo ich reingekommen bin, noch Einzel gespielt. Das war dann sogar eine Zeit lang noch mal ganz gut. Da habe ich sogar noch mal ganz ganz ordentliche Einzelergebnisse auch gehabt, weil wahrscheinlich so ein bisschen dieser Druck abgefallen ist und man sich keine Gedanken gemacht hat. Aber genau, also das ist schon dann immer so ein ja, muss man sich so ein bisschen überlegen, welche Richtung man geht, beziehungsweise was Priorität hat. Aber von alleine den Ranglisten dann, den Ranglistenplatzierungen hat sich das dann bei mir meistens immer selbst ergeben.
Und nun habt ihr ja gerade in Japan einen großen Sieg gefeiert im Davis Cup. Du bist Kapitän seit mehr als 10 Jahren, Bundestrainer und habt euch für Bologna qualifiziert. Dort werden im November dann die besten 8 Teams aufeinandertreffen. Dort wirst du auch dann auf deinen ehemaligen Teamkameraden treffen, der argentinischer Davis Cup Coach ist, über den haben wir ganz kurz im Vorgespräch gesprochen. Ihr kennt euch ja aus Rot-Weiß-Hagener Zeiten. Und ich habe hier noch eine kleine Überraschung für dich. Ja, vielen Dank an Björn Jäkel und Charlie Steeb für diese Sprachnachricht.
Lieber Kohle, das war in Japan beim Davis Cup ein ganz besonderer Moment für mich, als du die Ansprache in der Umkleidekabine von meinem ersten Einsatz für Deutschland gehalten hast. Das Team hat mich sensationell zum Sieg unterstützt. Dafür vielen Dank an das gesamte Team. Und vielen Dank für meinen Einsatz für Deutschland. Dein Justin.
Das war Justin Engel, 17 Jahre alt, hat sein Debüt gefeiert in Japan. Kohle, was sagst du über die Sprachnachricht von dem Junior?
Ja, also ja, schön. Also ich glaube, das war eine besondere Situation, ne? Also erstmal glaube ich auch nominiert zu werden, ne? Dass die Woche dann auch wirklich, die ist sehr gut gelaufen. Also die Trainingswoche ist manchmal geht die einem leicht von der Hand, manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Das war in Japan wirklich vom ersten Moment an, als wir in Japan gelandet sind, bis hin zum ersten Match, war perfekt. Also ich hatte sogar schon das Gefühl, es ist zu perfekt. Also manchmal müssen ja auch irgendwo mal Probleme aufkommen, damit so ein bisschen Spannung mal entsteht. Es war einfach eine unglaubliche Woche und ja, also Justin hat das als 17-Jähriger, sag ich mal, mit den älteren Herren, ne, die dabei waren, extrem gut gehandelt, hat sich super eingebracht, ist, glaube ich, auch von den Jungs super aufgenommen worden, war überall dabei, war eine große Freude, ihn dann auch im Training so zu erleben. Ich finde, er hat eine unglaubliche Intensität da mit reingebracht in die Einheiten. Hat die Jungs wirklich zu Top-Leistungen getrieben. Und ja, und dann ist es natürlich so, klar, dann war es stand es 3-0 und wir hatten vorher schon gesagt, dass wenn es irgendwo geht, dass wir Justin auf jeden Fall irgendwo auch diesen Einsatz natürlich geben wollen, weil er einfach sich unglaublich gut verhalten hat. Und ja, und dann habe ich, ich sage jetzt mal, nur der Mannschaft so dieses Besondere auch, aber das brauchte ich nicht, das weiß ich, aber ich habe es dann trotzdem nochmal einmal gemacht, dieses Besondere herausgestellt, dass er wirklich einer der jüngsten Deutschen ist, die jemals im Davis Cup auflaufen und dass wir, auch wenn wir uns qualifiziert haben, das als Mannschaft bitte auch dementsprechend unterstützen. Und ich glaube, wer die Bilder dann gesehen hat oder wer es generell gesehen hat, die Bank hinter der Bank war immer voll. Die Jungs haben ihn unglaublich unterstützt. Er hat das sensationell gemacht. Das war ein ganz tolles Einzel auch. Der japanische Gegner, auch ein Jugendspieler, ein Jahr älter. Für den war das auch was Besonderes, war auch für den sein erster Einsatz und das war ein Top-Begegnung auf Top-Niveau. Und ja, ich hoffe, dass es für ihn lange in Erinnerung bleibt. Bei mir wird es sicher lange in Erinnerung bleiben, weil es ja auch irgendwo in meinen Jahren jetzt, also so einen jungen Spieler hatte ich noch nie dabei. Und insofern ist das ja auch was Besonderes, zumal ich ja auch Justins Karriere jetzt seit mehreren Jahren hier als Bundestrainer natürlich dann auch verfolge. Und ja, war eine tolle Sache und freut mich, dass er das auch genauso sieht, ne, und das auch so fühlt, wie wir es alle, glaube ich, gesehen und gefühlt haben.
Ja, da bekommt man wirklich einen Einblick in das Team. Das ist ja auch nicht normal. Das wurde gefilmt, sicherlich von Benjamin Reister oder so, in der Kabine, wie Bundestrainer Michael Kohlmann du da eine Ansprache hältst. Da kriegt man wirklich Gänsehaut und da kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie du das Team da zusammenhältst, oder das ist ja auch ein Teil des Teambuildings dann, das überlegst du dir ja vorher auch dann, ne? Dass du da nochmal alle im Kreis versammelst in der Umkleidekabine und dann eben die richtigen Worte findest und sagst, so, jetzt stehen wir alle hinter Justin. Ich werde das Video, das ist in den sozialen Medien weit verbreitet, auf jeden Fall in die Shownotes packen und ja, dann hast du ja sinngemäß gesagt, ne, jetzt stehen wir, obwohl das Match schon entschieden ist, das Punktspiel, sage ich jetzt mal, stehen wir trotzdem hinter ihm und pushen ihn von A bis Z und gehen jetzt nicht irgendwie Kaffee und Kuchen trinken, um das mal so um dem Bild mal zu bleiben. Und ja, das fand ich einfach großartig und deswegen habe ich gedacht, versuche ich mal irgendwie da Kontakt aufzunehmen. Zu Justin Engel, auch vielen Dank an Justin natürlich von meiner Seite für die tolle Sprachnachricht. Du hast ja dann dementsprechend, was Davis Cup angeht, und da würde ich gerne so langsam mich auf den Landeanflug begeben, und eine unglaubliche Expertise aufgebaut. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass der Davis Cup da die Kategorie deines Tennisabiturs ist, wenn du damit einverstanden bist.
Klar, können wir gerne machen, ja.
Also jetzt wird es teilweise wirklich historisch und ich habe da oft
Okay.
gestanden beim Erstellen der Fragen auch noch was gelernt. Wer führte die deutsche Mannschaft 1970 als Teamchef ins erste Davis Cup Finale für Deutschland?
Ist eine gute Frage.
Ja.
1970, war das Wilhelm Bungert?
Nee, der war noch vor Wilhelm Bungert. Den habe ich nämlich auch gar nicht auf dem Radar. Es gab mal die Henner-Henkel-Spiele. Erinnerst du dich?
Ah ja, absolut.
Und der
Ja,
heißt
genau.
Ferdinand Henkel. Und ich muss
Okay.
gestehen, ich kenne Ferdinand Henkel gar nicht. Und ich habe den Namen noch nie gehört vorher. Und
Habe ich auch noch
ich hatte
nicht.
auch gar nicht auf dem Radar, dass Deutschland 1970 im Davis Cup-Finale war. Das musste ich mir alles wirklich hart ergoogeln. Das ging
Ja.
auch 0-5 aus. Aber wir sind ja ein Bildungspodcast, Michael, ne? Das ist ja
Sehr gut, ja.
so, genau. Also insofern kommen wir direkt zur zweiten Frage. Unter welchem Kapitän erreichte Deutschland 1985 in München das Finale? Gegen Schweden. Ich meine, das war im Dezember. Und Becker hat ja logischerweise irgendwie Juli 85 Wimbledon gewonnen. Also Tennisboom, Tennis Deutschland dreht durch. Du bist 10 oder ja, 11 Jahre alt. Wer war da? Davis Cup Kapitän.
Also ich habe ein Davis Cup Spiel mir angeguckt damals in Essen, also nicht das Finale in Essen. Da war, und da habe ich ein Autogramm immer noch von Boris Becker und von Günter Bosch.
Ja.
Aber Jetzt überlege ich gerade, war Günther Bosch mal Davis Cup
Nee,
Kapitän? Ich
nee, nee,
glaube
du hast
nicht.
eben
Nee,
schon einen
nee, der
richtigen
war
Namen
nicht.
genannt.
Ich habe den
Bezug nehmend auf die Frage 1970.
Wilhelm Bungert.
Wilhelm Bungert. Weißt, daran erinnere
Was?
ich mich auch gut dran, weil da habe ich nämlich 85 in Hamburg das Davis Cup Match gesehen gegen die USA, gegen LJ Telcher, Aaron Krikstien und Flex Seguso im Doppel. Und der Roten Baum drehte durch, als Boris mit Andreas Maurer und Hans-Jörg Schweier da die USA besiegte. Das
Ja,
war.
stimmt, Hans, genau. Ja,
Da
genau.
erinnere ich mich gut dran, weil da habe ich mir nämlich auch ein Autogramm von Boris geholt. Der wurde von der Massagepritsche geholt, vom damaligen Pressesprecher Hans-Jürgen Pizetta. Ja, das waren noch andere Zeiten in Hamburg. Und ja, aber das war so mein erster Kontakt zum Davis Cup damals. Und da waren wir im Finale und haben, glaube ich, verloren. Und jetzt, ja, die große Frage: Wer übernahm 1987 das Kapitänsamt und führte Deutschland 1988 in Göteborg zum ersten Davis Cup-Titel?
Das war Niki Pilic, der
So.
die absolute Legende, der drei Titel, also mit drei verschiedenen Ländern ja auch noch gewonnen hat. Also genau, da habe ich gerade eine Dokumentation im Flugzeug noch über ihn gesehen. Ja, unglaubliche Karriere von Niki Pilic.
Ja, da gibt es auch viele herrliche Zitate, unter anderem von deinem ehemaligen Teamkameraden Markus Nevi. Da muss man sich aber dann die Folge anhören. Aber Niki Pilic wurde auch oft schon zitiert hier in diesem Podcast. Gehen wir einen Schritt weiter. Unter welchem Teamchef, das ist jetzt eine einfache Frage, aber einfach um da chronologisch auch dann dem Hörer die Informationen mit auf den Weg zu geben. Also unter welchem Teamchef gelang 1989 in Stuttgart die erfolgreiche Titelverteidigung gegen Schweden?
Ja, auch Niki natürlich.
Yes, Sir. So, dann 93 in Düsseldorf, auch Niki Pilic gegen
Auch Niki
Australien,
Pilic, genau.
auch Niki
Ja.
Pilic. Und jetzt muss ich gestehen, bin ich mir nicht sicher, wie das eigentlich funktioniert hat. Welcher deutsche Superstar wechselte 1997 vom Spieler zum Teamchef?
Also, ich weiß, dass der Michael Stich hat es auch mal gemacht, aber das war nicht 97, glaube
Nee.
ich. Sondern der Boris hat in Leipzig, war der bei einer
Ja,
Partie,
aber
glaube
da
ich,
hat er doch
genau, der
noch
Boris.
gespielt. Das verstehe ich nämlich nicht. Das kriege ich
Ja.
nicht mehr zusammen im Kopf.
Aber da hat er, genau, da hat er dann diesen Posten übernommen. Genau,
Einfach
Boris hat
Playing
das.
Captain oder wie? Oder.
Ja, er hat da selber nicht gespielt. Also ich war in Leipzig, bin ich fünfter Mann, auch Trainingspartner gewesen, zusammen mit Markus Hantzsch. Und da waren im Team Tommy Haas, Rainer Schüttler und David Prinusil und Marc-Kevin Göllner, glaube ich. Das war das Team damals. Gegen die Niederlande haben wir da gespielt. Und da war Boris aber, da waren Boris und Charlie dabei, aber ich glaube, dass Boris da der Kapitän war. Ja.
Ja, und du hast eben einen Namen genannt, das war der Nachfolger dann. Wer folgte 99 als Kapitän bis 2001?
Genau, das war Michael Stich dann, ne?
Nee, Steb steht
Nee,
hier.
Charlie Steeb, genau.
Der war noch
Und
dazwischen.
Michael war aber auch, der war nämlich da, wo, also als ich in
Genau.
Kroatien gespielt habe, da war der Michael Stich, nämlich der Kapitän, und Patrick hat es dann danach übernommen. So,
Genau, und Patrick
genau.
war, erinnerst du dich von wann bis wann?
Ja, Patrick hat es auch 10 Jahre, glaube ich,
Ja,
gemacht.
aber ich glaube, du hast ihn
Von
jetzt überholt gerade.
ja, genau. Patrick hat es bis. Also ich habe meine erste Partie als Co-Trainer, das war 2012 in Hamburg gegen Australien, die Abstiegsrunde. Da hat mich Patrick das erste Mal oder hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das mit ihm zu machen. Er würde gerne wieder, weil er hatte vorher mit Ulf Fischer das gemacht, gerne jemanden dabei haben. Und das war meine erste Partie sozusagen, wo ich, sage ich jetzt mal, im Zeichen des Davis Cups irgendwo eine Aufgabe hatte. Und das war 2012, genau, Abstiegsrunde in Hamburg. Das war seine letzte Partie dann. Und seine erste war, muss dann 2002, war das 2002 bis 2012
2003
sein?
bis 2012 steht hier.
Drei, ja, genau. Ja,
Ja.
genau. Das, ja, genau.
Ja. Wie waren da die Rollenverteilung dann, wenn der eine, naja, Chef ist, der andere Stellvertreter. Man stimmt sich ab, man spricht miteinander, aber der Chef, wie beim Fußball auch, hat das letzte Wort. Wie läuft das?
Ja, es war, also für mich war es super interessant, erstmal dabei zu sein, so diesen Ablauf ja auch kennenzulernen, mit Patrick mich viel über Tennis dann aus einem anderen Blickwinkel, also nicht als Spieler, sondern als Trainer mit ihm abzustimmen beziehungsweise zu besprechen. Ich habe teilweise dann die Trainingseinheiten am Hamburger Rotenbaum hatten wir noch außerhalb dem Trainingsplatz, habe ich dann teilweise auf den zweiten Platz dann übernommen. Ich habe dann gerade dann auch im Doppel habe ich dann noch mittrainiert, war dann noch so ein bisschen Trainingspartner für das Doppelteam. Hab mich da versucht mit einzubringen und nee, Patrick war der Chef, klar, und wir haben uns oder er hat mich mit einbezogen in die Entscheidungen auch, Entscheidungsfindung, und es war für mich eine super Erfahrung und ja, also bin ich mit Patrick extrem dankbar, dass er mich da so mit eingeführt hat, sage ich jetzt mal, in dieses Kapitel.
Und jetzt bist du Dienstältester fast, es sei denn, Ferdinand Henkel war noch länger Davis Cup-Chef, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war jetzt irgendwie, das zählt nicht mehr vor der Zeit, die ich jetzt bewusst wahrgenommen habe. Also ich, mit Bungert und Pilic bin ich natürlich groß geworden. Und dann, ja, Becker, Stebstich, Kühn, Kuhlmann. Das ist natürlich schon auch die Creme de la Creme des deutschen Tennissports, ne? Tauscht ihr euch untereinander noch viel aus, oder habt ihr so einen ganz losen Kontakt? Wie ist das? Fiebern die mit, wenn Deutschland spielt? Meinst du, da kommen welche nach Bologna und unterstützen das deutsche Team?
Also generell ist der Austausch immer da, dadurch, dass Patrick, Charlie, Boris ja auch alle noch im Tennis aktiv sind und irgendwo ihre Jobs und Aufgaben haben. Und es ist immer ein absolut positiver Austausch und auch immer interessant, da kommen auch Nachfragen, wie es jetzt läuft und was ist. Also bringen sich da auch mit ein, ist jetzt aber, ich weiß jetzt nicht, ob jemand sich schon für Bologna angemeldet hat. Aber generell, klar, ist es natürlich so, dass jeder diese Zeit als was Besonderes irgendwie wahrgenommen hat und ja auch was Besonderes ist, so die besten deutschen Spieler dann irgendwo ein paar Wochen im Jahr zu betreuen, zu begleiten und das Maximale rauszukitzeln. Und dadurch, dass wir jetzt schon über 30 Jahre auf einen Titel warten, ist es ja irgendwo auch so, dass man ja darauf hinfiebert, dass das vielleicht dann doch noch mal passiert, weil wer die Bilder noch in Erinnerung hat, das waren ja Tennisfeste, so wie du es gerade gesagt hast. Und ich glaube, dass jeder Spieler, also das weiß ich, dass meine Mannschaft, die sehnen sich nach diesem Titel und das hat irgendwie jeder auf seiner Bucketlist, dass man das einmal gewinnt. Und insofern ist das schon ja, immer wieder, jedes Jahr aufs Neue, ein Anlauf, den wir versuchen, irgendwie sehr erfolgreich zu gestalten.
Es wurde ja ausgelost, wenn ich das richtig deute, spielen wir gegen Argentinien. An zwei
Genau, wir,
gesetzt. Wir sind an
ja,
zwei gesetzt.
genau.
Warum sind wir an zwei gesetzt? Nach Weltranglistenplatzierung oder wonach geht das?
Nee, die Davis Cup Rangliste, die ist, glaube ich, 2001 ins Leben gerufen worden. Da geht es, da werden die letzten 5 Jahre, gehen da in die Wertung ein. Da geht es aber nicht nach Ranglistenposition, sondern nach Abschneiden des Teams. Und da waren wir jetzt in den letzten 5 Jahren sehr konstant. Also wir waren zweimal im Halbfinale, zweimal im Viertelfinale. Einmal haben wir leider in Trier gegen die Schweiz verloren, aber das waren ja sehr konstant gute Jahre. Wir haben leider nicht den Ausreißer nach oben, aber wir haben auch dafür uns für diese Finalrunde, die ja da ins Leben gerufen wurde, jetzt die letzten 5 Jahre uns viermal für qualifiziert und das bedeutet, dass wir in dem Schnitt, also Punkteschnitt, dann jetzt aktuell die Nummer 3 sind, also die Nummer 2 ist Australien, die haben sich aber jetzt dieses Jahr nicht für die Finalrunde qualifiziert. Deswegen sind wir an 2 gesetzt, weil Australien nicht dabei ist, aber eigentlich sind wir in dieser Ranglistenwertung die Nummer 3.
Ah, verstehe, verstehe. Okay, gut, und wir spielen in Bologna dann sicherlich auf na, Hardcourt, oder wie heißt es, Supreme Court in der Halle, gehe ich mal von aus.
Genau, die spielen auf dem gleichen Belag, wie sie das in Turin auch das Masters spielen. Also das ist
Wie heißt
ein
der denn? Green
Green
Set.
Set.
Okay,
Genau,
danke.
und eigentlich ein relativ schneller Boden. Also es war die letzten Jahre so, dass Turin immer relativ zügig war. Und den verlegt die gleiche Firma dann auch in Bologna. Also es hat sie damals auch letztes Jahr auch in Malaga gemacht, damit die Umstellung nicht so groß ist. Wir spielen normalerweise auch den gleichen Ball, damit man so ein bisschen die Top-Spieler im Endeffekt auch, dass der Anreiz da ist, dass man sich nicht groß umstellen muss, dass man sofort mit den gleichen Bedingungen weiterspielen kann.
Okay, Top-Favorit an 1 gesetzt, Italien. Meinst du, die kommen mit Sinner da?
Die Italiener haben die Chance, es zum dritten Mal hintereinander zu gewinnen und das im eigenen Land zum ersten
Ja.
Mal. Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn der nicht spielt. Hat die letzten Jahre ja auch immer gespielt. Tennis ist ja wahrscheinlich der größte Sport aktuell in Italien neben Fußball. Und insofern würde ich jetzt davon ausgehen, dass die Jungs, die Top-Jungs da alle auflaufen. Ich glaube, dass der Davis Cup, so wie er jetzt in den letzten Jahren ausgetragen wurde, gerade bei der Beteiligung der Topspieler deutlich gestiegen ist nochmal. Und Sinner und Alcaraz haben die letzten Jahre auch gespielt. Also insofern denke ich, dass die da auch am Start sein werden.
Okay, also fassen wir zusammen. Viertelfinale spielen wir gegen Argentinien. Wenn wir gewinnen, spielen wir gegen Spanien oder Tschechien. Und dann im Finale am 23. November in Bologna. Naja, da wartet dann wahrscheinlich Italien, würde ich mal sagen. Eventuell Frankreich. Ich glaube, Belgien und Österreich werden meiner Meinung nach da nicht weiterkommen. Das ist jetzt mal meine Bold Prediction. Wann wirst du nominieren? Wer spielt? Ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher?
Nee, die Nominierungsfrist ist für die Finalrunde 4 Wochen vorher. Das
Ui.
heißt, das ist, glaube ich, ich habe es gestern geguckt, 20.
Ja,
Oktober.
okay.
Genau, und genau, das habe ich jetzt mit den Jungs auch so schon kommuniziert, dass ich, ja klar, natürlich nochmal abwarten möchte, auch wer wie spielt, ob sich einer nochmal irgendwo ja, in Szene setzt. Und insofern die nächsten Wochen wird für mich viel telefonieren, viel abfragen, viel
Klar.
Tennis gucken und Vorbereitung dann sein.
Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich werde dich jetzt nicht nerven mit der Frage, wer denn spielen wird. Da werden wir mal ganz geduldig uns ja dann auf tennis.de umschauen oder auf irgendeiner anderen Plattform oder in den Medien werden wir es ja sicherlich verkünden, irgendwann hören, wer für Deutschland spielen wird beim Final Eight in Bologna 2025. Lieber Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gibt es irgendetwas, was ich vergessen habe zu fragen? Irgendeine Botschaft für die Welt, für alle Tennisspieler, für die 1,5 Millionen, für alle Trainer, alle Mannschaftsspieler, irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Ich glaube, wir haben alles, also alles das besprochen, was ich mir so überhaupt vorstellen konnte. Insofern glaube ich, dass da vieles dabei ist. Hoffe, dass es allen gefällt. Mir hat es sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Einladung
Sehr gern.
und genau. Und dann hoffentlich sehen wir uns bald mal in Persona live.
Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich nach Bologna fahre. Irgendwie jetzt habe ich Bock bekommen. Ich weiß nicht, was da im November ansteht und was meine Familie mit mir vorhat, aber so 1, 2, 3 Tage Italien müssen doch eigentlich mal drin sein, oder?
Absolut. Kann ich
Also,
jedem nur empfehlen.
prima. Dann vielen, vielen Dank nochmal und alles Gute für dich.
Danke sehr.
Tschüss.
Tschüss.
You cannot be serious.
Euch hat die Folge gefallen? Dann hört entweder eine weitere Folge oder geht auf www.d76.club. Dort könnt ihr einige Produkte kaufen, vom Griffband bis zum T-Shirt und diesen Podcast unterstützen. Danke!